Also, wir waren hier bei die Bibel ist Gottes inspiriertes, klar verständliches Wort. Und wenn wir jetzt weitergehen, sehe ich auch Gottes irrtumsloses und völlig genügendes Wort. Gehen wir zur Irrtumslosigkeit. Also zumindest so im evangelikalen Raum gibt es meistens, sagen wir mal, meistens noch irgendeine Art von Inspiration, an die man festhält. Vielleicht auch nicht unbedingt meine, aber vielleicht noch irgendeine Art von Inspiration. Bei der Klarheit, da wird es durch den Relativismus meistens echt schon dünner und bei der Irrtumslosigkeit genauso. Ja, weil hängt natürlich auch sehr eng mit zusammen, je nachdem, was für ein Verständnis für Inspiration ich habe, habe ich auch ein Verständnis der Irrtumslosigkeit oder halt auch nicht der Bibel. Jetzt frage ich aber nur, wenn in dieser Bibel her ein Fehler drin ist, und ich meine jetzt nicht in der Übersetzung, oder vielleicht auch mal einer, ich meine, die Handschriften wurden ja immer wieder mal abgeschrieben und man hat ja ganz, ganz viele Handschriften, also auch griechische der Bibel, und wo dann auch definitiv mal Abschreibefehler drin sind. Ja, aber wo man dann auch sehr gut durch die Fülle, die man hat, nachvollziehen kann, okay, wo kommt ein Abschreibefehler her und so weiter, kann man sehr gut rekonstruieren. Ich denke, das sind wir heute richtig, richtig, richtig gut aufgestellt. Das ist aber gar nicht das, was ich meine, sondern wenn da ein inhaltlicher Fehler drin ist, woher will ich wissen, dass es nicht mehr hat? Woher will ich dann noch überhaupt den anderen Dingen vertrauen? Gerade eben der besagte John Wesley, der hat mal gesagt, wenn dieses Buch nur einen falschen Satz enthält, kommt es nicht vom Gott der Wahrheit. Aber weil es halt in der evangelikalen Welt da immer mehr ein Verfall zu sehen war, kam es 1978 zu einem Zusammenschluss von auch bedeutenden Theologen, die gesagt haben, wir brauchen wirklich eine Klarheit darüber, dass dieses Wort hier irrtumslos ist, dass da kein Irrtum drin ist. Und die haben sich dann in Chicago getroffen, haben die sogenannte Chicagoer Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift verfasst, und haben das wirklich ja, festgehalten, auch begründet, wie ein Dokument, was sich auch lohnt zu kennen, zumindest mal überflogen zu haben. Die Chicago Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift, wo ich mich auch dahinter stellen kann. Zwisch heißt, dieses Wort hier, da ist kein Irrtum drin. Es ist von Gott inspiriert und wir glauben dem. Einfach nur zwei Bibelstellen zur Irrtumslosigkeit. Was die Bibel über sich selber sagt, Psalm 119, heißt es in Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Also die ganze Summe dieses Wortes ist Wahrheit. Das ist alles wahr. Und es Psalm 119, Vers 160. Und das währt in Ewigkeit, ja, das, was Gott da gesagt hat. Das wird sich einmal nicht ändern, das wird aber auch nicht untergehen. Das wird auch nicht alle 10 Jahre erneuert, diese Erkenntnisse. Das währt in Ewigkeit. Und im Neuen Testament, Apostelgeschichte 24, Apostelgeschichte 24, Vers 14 heißt es, der Paulus redet es vor dem Felix, als er sich verteidigt und sagt, aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Indem ich allem glaube. Das war sein Ansatz. Und auf diesem Ansatz hat er dann auch Briefe geschrieben und hat gesagt, das ist so und so, denn es steht geschrieben im Alten Testament, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wir sollen dann alles glauben. Es ist alles wahr und kein Irrtum drin. Und was sehen wir bei Jesus? Er hat so viele Dinge aus dem Alten Testament bestätigt und hat gesagt, das ist genau so. Da er, er sah da keinen Irrtum drin. Ja, ich hätte dann eine ganze Liste, was der Jesus bestätigt hat aus dem Alten Testament. Angefangen von der Schöpfung, er hat es genau so gesehen, dass es genau so war. Über historische Personen und so weiter. Er hat diese Dinge bestätigt und gesagt, das war so, das ist kein Fehler. Und deswegen, vertrau diesem Wort. Glaub dem, die ist absolut vertrauenswürdig, die Schrift. Heißt nicht, dass ich alles erklären kann. Und es gibt manche Dinge, wo ich mich frage, okay, ja, ich verstehe das, aber manche sagen, ja, da ist ein Irrtum drin. Ich muss auch nicht alles unbedingt erklären können. Aber ich, für mich, vertraue dem, was Gott mir aufschreiben hat lassen, mehr als irgendeiner schlauen Theorie von Menschen. Ich vertraue dem mehr, auch wenn ich es nicht erklären kann und mir das andere manchmal auch logisch vorkommt. Aber ich habe mir festgesetzt, ich vertraue dem hier mehr, weil es Gottes Wort ist. Zuletzt noch die Genügsamkeit der Schrift. Also sie ist Gottes irrtumsloses und völlig genügendes Wort. Die Genügsamkeit der Schrift, oder man nennt es auch die Suffizienz der Schrift. Obwohl man bei der Irrtumslosigkeit halt schon oft allein dasteht, da wird es bei der Genügsamkeit, würde ich sagen, noch dünner. Hier mal kurz erklären, was damit gemeint ist. Wenn wir in den 2. Timotheusbrief gehen, Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Ja, wir hatten schon den Vers 16. Ich lese mal jetzt ab Vers 14. Sagt der Paulus zum Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also er sagt hier, die Schrift, die genügt zur Rettung. Moment, Vers 15. Also Timotheus, bleib bei dem, was du gelernt hast. Warum? Denn, Vers 15, oder weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. Die Schrift hat Kraft zur Rettung. Durch das Wort Gottes kann Rettung passieren. Natürlich nur, wenn es Gott tut, aber er tut es halt eben im Normalfall durch sein Wort. Die Schrift genügt zur Rettung. Wir brauchen da nicht mehr. Die hat Kraft dazu. Und jetzt lese ich mal noch weiter, Vers 17. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich für diese Dinge, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also die Schrift ist nützlich, um zu lehren, überführen, zurechtweisen und unterweisen, damit der Mensch richtig sei, also so wie er sein soll, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Schrift reicht, damit du jedes gute Werk, das Gott von dir will, auch tust. Dafür reicht die Schrift aus. Du musst dir nicht noch irgendwo anders was überlegen. Sie genügt, sie reicht. Die Bibel, die reicht dir zur Heiligung. Johannes 17, Vers 17. Oder 1. Johannes 2, Vers 14. Die Bibel reicht zu unserer Heiligung. Ja, wir müssen da nicht noch irgendwelche, was weiß ich hier, Übungen, sonstige Dinge machen. Die Bibel reicht uns. Die Bibel reicht uns zur Orientierung in dieser Welt. Psalm 119, Vers 105. Ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Da habe ich ein Licht für meinen Fuß, also wo der hingeht, wo ich hingehen soll. Habe ich ein Licht, die Bibel. Müssen wir nicht irgendwelche, was weiß ich, Ratgeber holen? In Josua 1, Vers 7 wurde Josua vor die Aufgabe gestellt, ein Millionenvolk, 2-3 Millionen Leute, aus der Wüste in ein feindliches Land zu führen. Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr diese Aufgabe habt? Jetzt mal so. Berlin, nennen wir mal Größe Berlin oder noch größer. Ich weiß gar nicht, wie viel Berlin Einwohner hat. Eine gesamte Millionenstadt. Keine Ahnung, wo hier nach Dusseling zu führen. Was weiß ich. Weil es hier so schön ist, ich weiß es nicht. Da müssen wir erstmal, was weiß ich, irgendwelche Logistikbücher durchlesen oder wie machen wir das und irgendeinen Managementplan aufstellen, keine Ahnung. Die Sachen, die können gut sein, gell? Aber was sagt Gott in Josua 1, Vers 7? Josua, guck täglich in mein Wort und dann wirst du diese Aufgabe ausführen können. Das Wort Gottes reicht, um ein Millionenvolk zu führen. Ja, sicherlich. Also man hat ja auch hier in dieser Welt gute Dinge erkannt. Ich kann das auch mal anwenden, so ist ja nicht. Aber erstmal, das Wort Gottes reicht, um ein Millionenvolk zu führen. Und wenn wir dann Dinge anders machen, wie das Wort Gottes sagt, wenn wir meinen, vielleicht heute ist eine andere Zeit oder wir sind halt in einer anderen Kultur oder was auch immer, wenn ich aus den Gründen von Gottes Wort abweiche, ja, ich werde in einer anderen Zeit oder in einer anderen Kultur werde ich Dinge schon anders nach außen hin machen, wie es die jetzt damals gemacht haben. Ja, die erste Gemeinde hat sich im Jerusalemer Tempel getroffen. Wenn wir das machen würden, würden wir in der Al-Aqsa-Moschee stehen und wären wahrscheinlich einen Kopf kürzer. Müssen wir wirklich nicht machen. Aber wir leiten davon Prinzipien ab und machen es trotzdem noch so. Ja, wir treffen uns als Gemeinde, egal mal wo. Ja, und müssen jetzt nicht, ja, und die haben sich physisch getroffen. Wir müssen jetzt nicht meinen, solange wir die Möglichkeit haben, ja, wir machen halt irgendwie einfach nur noch Online-Gemeinden, wo jeder daheim hockt und, also gibt's ja wirklich so Leute, wo nur noch sagen, ich habe nur noch meine Online-Gemeinde. Ja, ich denke, das ist auch nicht, was die Bibel sagt. Also wenn ich Dinge anders mache, egal jetzt mal warum, dann glaube ich, dass ich es besser wie das Wort Gottes weiß, wie das genügsame Wort Gottes es weiß und somit wie Gott selber. Wenn ich Dinge bewusst anders mache, weiß es besser wie Gott, wie es sein soll. Und das muss ich nicht, weil Gottes Wort genügt. Der Herr Jesus hat ganz oft gesagt, denn es steht geschrieben, Punkt. Machen wir so. Das genügt. Und deswegen, auch da so ein bisschen mein Appell, lass dir an Gottes Wort genügen. Und vertraue dieser Schrift wirklich völlig. Die reicht zu allem. Zu allem, was wir Wichtiges in Bezug auf Gott wissen und tun müssen. Sie reicht. Natürlich darf man andere Bücher lesen. Die sollen ja dann dieses Wort erklären. Ja, aber ich muss dann nicht irgendwelche Bücher lesen, die sagen, ja, die Bibel ist gut, aber du brauchst noch das und jenes. Da muss man dann wirklich nicht anfangen. Sondern dann Bücher, die mir das halt erklären. Also das wäre so mal dieser erste Part von meiner These. Die Bibel ist Gottes inspirierendes, klar verständliches, irrtumsloses und völlig genügendes Wort. Gibt's bis dazu Fragen? Und dann will ich zu diesem zweiten Part, und das ist ein wirklich sehr, sehr kurzer noch übergehen. Dieses Wort ist sie und will wörtlich, kanonisch, biblisch, theologisch und grammatikalisch, historisch ausgelegt werden. Also wenn wir jetzt diese Dinge verstanden haben, was erstmal die Bibel ist, wie sie verstanden werden soll, wenn wir das glauben, dann ergeben sich so ein paar Konsequenzen daraus, wie ich jetzt an die Bibel rangehe. Und das ist einmal wörtlich. Ich gehe wörtlich an die Bibel ran. weil Gott jedes Wort genau so inspiriert hat, glaube ich einfach mal so jedes Wort, wie es da steht. Ja, und sag nicht, ja, das Wort passt mir nicht, das kommt raus. Nee, Gott hat so aufgeschrieben. Wörtlich darf ich jetzt aber nicht falsch verstehen. Denn wörtlich heißt, ich lege ein Gleichnis wie ein Gleichnis aus. Und ich lege eine poetische Rede wie eine poetische Rede aus. Oder hier ein Liebeslied wie das Hohelied, das lege ich auch wie ein Liebeslied aus. Ja, und nicht, wenn es dann hier heißt, was hatten wir jetzt vorhin, hier vom Einkaufszettel, ja, wenn es dann hier heißt, ja, ich will hier eben halt Himbeeren, ja, okay, Himbeeren, die sind rot, und was hast du dann gesagt, ja, rot, das steht für die Liebe, und deswegen bringe ich mit meiner Frau hier rote Rosen mit. Nein, die will Himbeeren, weil jetzt kommt Besuch, ja, und die will einen Nachtisch machen. Und die kriegt die Krise, wenn ich jetzt mit roten Rosen ankomme. Kann ich jemand anders bringen. Ja? Von dem her schon wörtlich, ja. Aber ich verstehe die Dinge trotzdem erstmal so, wie sie sind. Und wenn es ein Einkaufszettel ist, dann verstehe ich es ganz genau so. Himbeeren sind Himbeeren. Fertig. Punkt aus. Wenn es jetzt aber hier ein Liebeslied ist, dann, und da heißt, ja, du bist schön wie Himbeeren. Irgendwie so ähnlich heißt er im Hohenlied. Dann verstehe ich das. Hier, die Sulamit, die sieht nicht aus wie eine dicke, fette Himbeere oder wie ein Elfenbeinturm und was auch immer alles, ja, sondern das sind dann bildliche Beschreibungen. Und das ist dann genauso. Ich verstehe es wörtlich, denn das will mir ein Bild vermitteln und eine Wahrheit da dahinter. Ja, also Gleichnis als Gleichnis, Poesie als Poesie, ein prophetisches Bild, genau als das, was es sein soll. Nämlich ein Bild. Ja? Und da auch keine falsche Wörtlichkeit. Und wenn es in den Psalmen heißt, ja, die Bäume klatschen und die Berge hüpfen, die Bäume klatschen nicht in diesem Sinn. Aber es bedeutet, selbst die Bäume, sie beten Gott an. Ja, sie tun das zur Ehre Gottes. Sie sind dafür da. Ja, aber wir werden jetzt nicht auf einmal die Äste hier, die tun sie im Wind sicherlich auch, aber ja, ihr wisst, was damit gemeint ist, keine falsche Wörtlichkeit. Das zweite, kanonisch, also auf den ganzen biblischen Kanon, also alle 66 Bücher bezogen, beziehe ich mich bei der Auslegung, auch da beziehe ich alles ein und klammer nichts aus. Ja, ich klammer nicht ein bestimmtes Buch aus, weil mir die Aussage nicht passt, sondern ich beziehe auch das in mein ganzes Verständnis von Gott und der Welt mit ein. Das dritte, biblisch-theologisch. Also bei einzelnen theologischen Aussagen, die schaue ich mir an, ja, aber ich bringe sie dann auch in Einklang mit den anderen biblischen theologischen Aussagen, die Bibel macht. Und ich spiele das nicht das eine gegen das andere aus, weil die Bibel stammt von einem Autor, nämlich der ist Gott, und der widerspricht sich nicht gegenseitig. Sagt nicht im einen Brief das und im anderen das. Ja? Und ich gucke, wie passt es dann zusammen? Was ist damit gemeint? Biblisch, theologisch. Grammatisch, historisch. Ich achte genau auf die Grammatik. Ja, also manchmal teilweise so ein bisschen, wie man es in der Schule vielleicht so von irgendwie einer Gedichtsinterpretation oder irgendwas kennt. Ja, wenn wir hier noch in der Schule ist, kennt ihr sowas? Da guckt man sich das erstmal alles genau an, okay, und was bedeutet das und auf was bezieht sich und wie auch immer. Ja, ich habe das in der Schule nie verstanden. Ich habe es echt erst dann für die Bibel verstanden. Aber dann im Nachhinein habe ich es verstanden, ah, okay, das war damals so gemeint. Ja, also da gucke ich mir erstmal an, okay, was sagt er und was meint er damit? Und guckt sich wirklich jedes einzelne Wort ja an. Und was hat es vielleicht auch in seiner Zeit bedeutet? Wenn man jetzt irgendwie so ein Gedicht von irgendeinem Dichter von vor 200 Jahren nimmt. Was hat damals das Wort bedeutet und nicht wie benutzen wir es heute? Ja, also ich gucke mir wirklich das grammatisch an, historisch. Und versteh so, wie es verstanden werden wollte. Und dann zuletzt christologisch. Ich lese die Bibel christologisch. Weil die ganze Bibel ist von einem Autor mit einem Ziel geschrieben worden. Und es ist uns, den Retter Jesus Christus vorzustellen. Und somit hat jeder Text mit ihm zu tun. Ja, es gibt dieses Sprichwort, Wege führen nach Rom. In der Bibel müsste es heißen, alle Wege führen zu Christus. Ja, Spurgeon, der bekannte Prediger, hatte ja auch so ein Predigerseminar. Und wird erzählt, da hat dann mal seine ganzen hier Studenten, hat er mal gesagt, so, ihr nehmt jetzt den und den Text und ihr schließt euch in einen Raum rein und bevor ihr den Weg von diesem Text zu Christus nicht gefunden habt, kommt ihr nicht mehr raus. Jeder Text hat mit Christus zu tun. Bedeutet nicht, dass jeder Text die direkte Prophetie ist, aber er hat was mit dieser großen Botschaft der Rettung zu tun. Aber gleich davon mehr, da noch in dem Überblick. Das ganze Thema will ich jetzt eigentlich mal abschließen. So, sagen wir, dieser Überbegriff von Bibliologie, Hermeneutik, also was ist dann die Bibel, wie soll sie verstanden werden? Gut, zusammenfassen, die Bibel ist Gottes inspirierte, klar verständliche, irrtumslose und völlig genügende Offenbarung, die wir hier haben. Und so wollen wir es ja auch verstehen und mit dem Hintergrund uns dann jedes einzelne Bibelbuch auch angucken. Und da würde ich dann jetzt weitermachen. Wir machen heute diese zwei besonderen Lektionen. Ja, jetzt das hier und jetzt noch eine weitere, die auch nochmal deutlich kürzer ist, um wirklich eine Grundlage jetzt für diesen ganzen Kurs dann zu legen, damit jeder weiß, okay, warum kommt man zu dem Verständnis? Wenn bis jetzt zu dem ersten keine Fragen sind, würde ich noch einen kurzen Überblick über die Bibel geben, dass wir erstmal, bevor wir in die einzelnen Bücher gehen, mal das große Ganze verstehen, diese große ganze Botschaft von diesem einen Retter. Und dann können wir uns diese große Botschaft mit den jeweils einzelnen Facetten des Bibelbuches dann angucken. Ja, dann wird man nämlich diese große Botschaft in jedem einzelnen Bibelbuch verstehen, aber jedes einzelne Bibelbuch hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel da drauf und trägt nochmal das dazu bei oder guckt von da, hat immer andere Facetten auf diese große Wahrheit und liefert einzelne Bausteine da dazu. Ja, nicht alles der gleiche Einheitsbrei, nur weil es die gleiche Botschaft hat, dann würde uns ein Buch reichen, sondern wir haben 66 gleiche Botschaften, die aber einzelne Bausteine dazu liefern, wie bei einem Puzzle. Aber erstmal noch gibt's zu dem ersten Thema jetzt vom Schriftverständnis, gibt's da noch Fragen oder Anmerkungen?
Ja, gern. Ein wichtiges Thema, was man wahrscheinlich auch, wo man sich, vielleicht machen wir das dann später, einen Gedanken drüber machen muss, gibt es sowas wie eine Priorität des Neuen Testaments über das Alte Testament? Ja. Wörtlichkeitsverständnis. Hosea 11, ich rufe meinen Sohn aus Ägypten. Matthäus sagt, bezieht es dann nicht mehr auf Israel, sondern bezieht es auf Christus. Das ist dann auch noch so eine Sache, die muss man dann irgendwann jeder für sich dann klären.
Genau. Also das hier, was ich jetzt vorhin gemacht habe zu dem Schriftverständnis, das habe ich mal auch eben, habe ich ja gesagt, da können wir einen ganzen Vormittag, das habe ich mal im Vormittag so ein ganzes Seminar gemacht gehabt und viel mehr. Und da hatte ich aber eins gemacht eben zu dem christologischen Schriftverständnis zum christologischen Schriftverständnis. Unter anderem bin ich mit der Stelle eingestiegen, wo es in Hosea 11, Vers 1 heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen und es ist damit Israel, das Volk Israel gemeint, das Gott hat aus Ägypten befreit hat und das Neue Testament sagt Christus. Und das sehen wir auf jeden Fall, wir müssen die ganze Bibel christologisch verstehen und dürfen es aber auch oder sollen es aus dem Alten Testament heraus tun. Und das ist das, was ich meine, es hat alles mit Christus zu tun. Auch wenn es jetzt hier über Israel heißt, dass es aus Ägypten herausgerufen wurde, auch das hat was mit dem Herrn Jesus zu tun. Denn wer ist das wahre Israel? Wer ist der Anführer des wahren Volkes Gottes? Es ist Christus, ja, der dann alles genauso durcherlebt hat, wie es das Volk Israel gemacht hat. Ja, das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste in Versuchung. Unser Herr Jesus hat in 40 Tagen mindestens die gleiche Versuchung durcherlebt und hat halt nicht versagt wie das Volk Israel. Ja, und wo kam er denn her? Ja, aus Ägypten. Er musste fliehen vor Herodes und da kommt ja dann diese Stelle und so weiter. Er hat all das, was das Volk Israel durcherlebt hat, hat er genauso durchgemacht, weil in ihm das wahre Volk Gottes ist. Er ist das wahre Volk Gottes und wir sind ja in ihm. Das heißt, wir gehören zu dem Volk Gottes und er ist der Anführer des Volkes. Und deswegen, also klar, jetzt mal vom Verständnis und Priorität definitiv nochmal eine Frage, aber das ist das, was ich meine. Es hat alles mit Christus zu tun, auch im Alten Testament. Gucken wir uns das vielleicht in einem kurzen Überblick über die Bibel an, wie es eben alles mit Christus zu tun hat. Wieder, ich sag's mal vielleicht wieder so als These, die ich dann nach und nach durchgehen will. Die Bibel hat vor allem ein Thema, das sich durchzieht, und das ist eben Jesus Christus. Und dieses Thema wird uns in Bildern, in Vorschattungen, in Typologien, aber auch in direkten Prophetien oder auch in Theophanien, also in Gotteserscheinungen, wie jetzt dabei bei Abraham oder sowas, oder aber halt auch im Neuen Testament dann direkt gezeigt. Aber alles dreht sich eben um ihn. Jesus Christus, er ist das Zentrum der ganzen Schrift. Ich fange mal so an. Was lest ihr denn auf den ersten Seiten oder den ersten beiden Kapiteln eurer Bibel? Um was geht's da? Genau, die Schöpfung. Was lest ihr denn auf den letzten zwei Kapiteln oder Seiten eurer Bibel? Neuschöpfung. Wir lesen am Anfang, dass Gott die Welt schafft, die erste Schöpfung. Wir lesen am Ende der Bibel, dass Gott eine Neuschöpfung macht. Sein neuer Himmel, neue Erde. Und was lesen wir dazwischen? Was kommt direkt nach der Schöpfung, nach der ersten Schöpfung? Also nach 1. Mose 2 kommt 1. Mose 3 und was lesen wir da? Der Sündenfall. Wir lesen erst so eine herrliche Schöpfung, zack, dann lesen wir den Sündenfall, das ganze Ding geht bergab. Und dann ganz zum Schluss lesen wir von einer neuen Schöpfung, die noch viel besser ist wie die erste. Jetzt könnt ihr dreimal raten, um was geht's in dem ganzen langen, dicken Buch dazwischen? Ja, in den, ich weiß nicht, ich hab's mal gewusst, wie viele Kapitel das sind. Sagen wir mal, in den 1000 Kapiteln dazwischen. Wir haben jetzt gerade uns 5 Kapitel angeguckt, die ersten zwei, die letzten zwei und Kapitel 3. In was lesen wir? Was lesen wir in den anderen 1000 Kapiteln? Wie komme ich von dem einen, ja, sag. Genau, wir lesen viel über den Schöpfer, wie der ist, der sowohl die erste als auch die zweite gemacht hat. Wir lesen auch viel über den Menschen. Und letztlich lesen wir, und wie kann der Schöpfer und die Menschen, die jetzt eben nicht mehr so sind, wie es der Schöpfer gemacht hat, wie kann das wieder zusammenkommen in dieser Neuschöpfung? Wir lesen also diese ganze Bibel hindurch eigentlich von dem einen Thema der Erlösung. Wie kann das wieder zusammenkommen? Wenn man in der ersten Schöpfung einen herrlichen Garten sehen, wo Gottes Volk in Gottes Segen und Gegenwart an Gottes Ort lebt, nämlich damals im Garten Eden. Und dann sehen wir in den letzten Kapiteln, in der zweiten Schöpfung, da sehen wir wieder eine herrliche gartenähnliche Beschreibung. Da können wir Offenbarung durchlesen, wird wieder als so ein Garten beschrieben, wie damals, wo Gottes Volk in Gottes Segen und Gottes Gegenwart an Gottes Ort lebt. Das Dazwischen zeigt nur, wie komme ich von einem zum anderen, nämlich durch den einen, der Schlange den Kopf zertreten wird. Wie komme ich dahin? Nicht wieder, wie komme ich da zurück, sondern wie komme ich in dieses noch herrlichere, in die neue Schöpfung? Wie funktioniert es? Durch den einen. Und das ist auch das, was der Herr Jesus sagt. Schlagt mal mit mir Lukas 24 auf. Da geht es um die Emmaus-Jünger. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung geht er ja mit diesen zwei verzweifelten Jüngern, die ihn erst gar nicht erkennen, und sagt dann in Vers 25 bis 27, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also Jesus Christus sagt, Leute, wieso wusstet ihr das nicht alles, was mit dem Christus passieren sollte? Ihr wusstet doch, dass der leiden sollte und in seine Herrlichkeit eingehen, also Auferstehen und Himmelfahrt. Das wusstet ihr doch eigentlich alles. Warum wisst ihr es nicht? Und dann fängt er an, von Mose und den Propheten und in allen Schriften zu erklären, wie es da um ihn geht. Das war immer wieder seine Taktik, aus dem ganzen Alten Testament zu erklären, wie das mit ihm zusammenhängt. Das ist das, was nachher der Philippus auch gemacht hat, gell, bei dem Kämmerer auf dem Wagen. Und anfangend von Jesaja 53 erklärte ihm das Evangelium. Weil das hatte der gerade gelesen. Hat im Alten Testament dann rum, überall ist er rumgekommen und hat ihm das Evangelium von Christus erklärt. Weil das ganze Alte Testament damit voll ist. Und dann hier jetzt noch in Vers 44, ist dann nicht mehr bei den Emmaus-Jüngern, sondern die sind ja dann schnell zurückgerannt nach Jerusalem und haben gesagt, hey, uns ist der Herr begegnet. Und die dann, was? Ja, uns auch. Und auf einmal steht er mitten im Raum und sagt dann in Vers 44, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Also vor Kreuz und Auferstehung. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Das ist diese Dreiteilung der hebräischen Bibel, die er hier sagt. Er sagt, in Mose, Propheten und Psalmen. Ich zeige euch mal, was in diesen drei Teilen der Bibel alles von mir steht. Und so ist eben die hebräische Bibel, unsere deutsche Bibel ist ein bisschen anders aufgeteilt, anders sortiert. Die hebräische Bibel, die hat diese Dreiteilung. Mose, Propheten und Psalmen. Oder wird da oft gesagt, Mose, Propheten und Schriften. Und von den Schriften, also der Weisheitsliteratur, sind da die Psalmen, das erste Buch. Und deswegen stehen die Psalmen dann stellvertretend dafür. Er hat gesagt, in allen Teilen der hebräischen Bibel oder des Alten Testaments, da geht's um ihn. Da steht was von ihm drin. Und als er das den Emmaus-Jüngern dann so ausgelegt hat, da sagen sie nachher, als er wieder weg war, in Vers 32, sprachen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Also da hat denen ins Herz gebrannt, als sie das Alte Testament von Christus her gehört haben. nicht wie sie es bisher oft gehört hatten, sondern wie sie es von Christus her gehört hatten. Da ist denen das Herz aufgegangen und das Herz gebrannt, sodass die selbst, als es dann Abend wurde und eigentlich schon Nacht war und sie ja schon gegessen hatten dann mit dem Herrn Jesus, dann sind die trotzdem nochmal 2 Stunden nach Jerusalem zurückgerannt, obwohl es schon Nacht war. Das müssen wir jetzt. Die waren so Feuer und Flamme, weil sie aus dem Alten Testament Christus ausgelegt bekommen haben und jetzt verstanden haben, was das geht auch um ihn und hier geht es um ihn. Ja, ich kenne das ja alles. Und jetzt weiß ich auch noch, dass es hier und hier um ihn geht. Gucken wir uns das an. Wie wird er eben angekündigt? Durch die ganze Bibel hindurch. Die erste Ankündigung des Messias, was würde das sagen? Wo steht die? Erste Mose 3, Vers 15. Die Schlange in den Kopf zertreten. So würde ich mal sagen, ja, die erste direkte Prophetie. Sagen, es geht noch vorher los. Es werde Licht, heißt am Anfang. Und es war nicht Sonne, Mond und Sterne, weil die wurden erst am dritten Tag geschaffen. Hier tritt ein Licht in Erscheinung. Das heißt ja nicht, dass dieses Licht geschaffen wurde, sondern es werde einfach. Von dem Licht heißt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Das ist Christus. Und dann geht's weiter, es wird uns die Ehe vorgestellt, wie Adam und Eva eins werden. Das sagt Paulus in Epheser 5, Vers 32, dass schon diese Vorstellung der Ehe eine Typologie, also eine Vorschattung. Ja, da wird uns so ein Typus vorgestellt, der das alles genau so war mit Adam und Eva und so. Das war alles ganz genau so, ja. Aber das zeigt mehr. Das ist schon eine Vorschattung für was Größeres. Ja, das ist wie so ein hier, Schatten. Ja, ihr seht jetzt hier den Schatten von meinem Fuß. Wie ist dieser Schatten? Ja, von den Umrissen, so wie der Fuß. Viel einfacher, der ist einfach nur schwarz und zweidimensional, oder? Der ist einfach nur flach auf dem Boden. Mein Fuß ist Schuhe, andere Farbe wie Hose. Die Konturen stimmen, aber ihr seht jetzt nicht, was für Schnürsenkel mein Schuh hat. Also im Schatten seht ihr es nicht, ihr seht ihr es. Und er ist dreidimensional. Ja, ihr seht jetzt auch nicht nur, dass der einfach nur so breit und so hoch ist, ihr seht auch, wie dick und so weiter der alles ist. Diesen Schatten ist zum Beispiel die Ehe von Adam und Eva. Die sollen uns aber schon was zeigen auf das größere Bild. Ja, auf die Ehe, auf die himmlische Ehe von Christus und der Gemeinde. Und so geht's schon, letztlich schon vor 1. Mose 3 geht's schon los. Und so geht's durch die ganze Bibel, dass uns Bilder gezeigt werden, die genauso sind und waren. Und jetzt nicht nur halt irgendwelche Bilder sein sollen und niemals so waren. Nee, das nicht. Die waren genauso und hat historisch, geschichtlich genauso stattgefunden. Aber die zeigen noch diese größere Realität. Und die hat dann eben halt mit Herrn Jesus zu tun. Und dann kommt eben besagter Sündenfall. Es kommt dann aber genau auch diese Stelle, wo gerade gesagt wurde, in 1. Mose 3, Vers 15, diese, sagen wir so, erste direkte Prophetie, die ich uns vorlese, was dann heißt, wo Gott zur Schlange, zum Satan sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier war jetzt der Segen weg, diese herrliche Schöpfung und so weiter war weg und trotzdem, es wird eine Hoffnung geweckt. Ja, eigentlich hier die Vollkatastrophe, aber Gott weckt eine Hoffnung. Es wird einer kommen, der wird diesen Satan zermalmen. Ja, und er hat sich hier als Schlange verkleidet gehabt und wenn man eine Schlange in den Kopf zermalmt, dann, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ich habe es mal live gesehen, als ich in Brasilien war und uns da eine über den Weg lief, dann hat der schon länger in Brasilien war, hat einen Stock genommen und hat der wirklich so hinten ins Genick, hat er draufgehauen, die hat weitergezappelt, noch die ganze Zeit, wie wenn sie noch gelebt hätte. Aber die war, der Kopf war zermalmt, die konnte nichts mehr machen, die war tot. Ja, diese Zuckungen, die waren weiterhin alle da. Und das ist das, was Christus gemacht hat. Er hat den Satan besiegt. Was der tut, das sind die letzten Zuckungen. Ja, wir wissen, er ist ein Geistwesen, kann in dem Sinne jetzt nicht sterben, wie jetzt diese Schlange. Aber letztlich ist genau das, Christus hat, Satan, hat er zermalmt. Dabei ist er halt im Bild von einer Schlange in die Ferse gebissen worden. Ja, er musste dafür sterben. Aber das zeigt, eine Hoffnung ist da. Es wird einer kommen, der wird genau das machen. Und wenn wir jetzt eigentlich nicht die Bibel kennen würden und würden mal nur bis dahin gelesen haben, dann würden wir jetzt immer denken, okay, wann kommt der eine? Ja, stellt euch mal vor, ihr würdet nichts von der Bibel wissen und würdet jetzt gelesen haben, wow, Segen, Mist, Segen verloren. Aber Hoffnungsschimmer, einer wird kommen. Jetzt würdet ihr doch permanent denken, wann kommt der eine endlich? Und das ist die Botschaft, die uns die Bibel sagen will. Wann kommt dieser eine? Ja, wir kennen halt schon so viel von der Bibel, deswegen übersehen wir das manchmal, was jetzt so diese eine große Botschaft ist. Aber das ist das jetzt. Die Vollkatastrophe ist passiert und Gott gibt einen Hoffnungsschimmer. Es wird eine Person verheißen. Ein Nachkomme der Eva. Weckt jetzt, wird immer diese Hoffnung geweckt. Und dann die Frage, wir kommen dann zum Abel. Ja, ist es der fromme Abel? Sehen nein. Er wird zwar getötet, wie hier die Verheißung ist, aber bei diesem Töten besiegt er die Sünde nicht. Okay, immer weiter. Dann weckt Noah die Hoffnung, indem er die ganze Menschheit sogar vor dem Gericht Gottes der Sintflut rettet, also zumindest diese acht und dadurch dann die Menschheit neu sich wieder hier verbreitet. Er ist also ein Retter. Aber auch er ist nicht dieser eigentliche Retter, weil er erlebt danach selbst seinen kleinen Sündenfall, indem er durch zu viel Alkohol was Falsches tut und dann noch die Folgen davon erlebt. Und damit kann er der Schlange den Kopf nicht zermalmen. Ist es vielleicht Abraham ab Kapitel 11? Da wird wieder so eine Hoffnung geweckt. Ja, dazwischen ist wieder alles so gottlos, gottlos, gottlos. Mal so kurz zwischen Henoch, aber nee, der ist gleich wieder weg. Okay, der kann es auch nicht sein. Alles gottlos, gottlos, gottlos. Turmbau zu Babel, völlig gottlos. Abraham, da wird wieder so eine Hoffnung weg. Ist er? Nee, ist auch so ein völliger Versager. Der aber an Gottes Verheißungen glaubt und dadurch von ihm gerecht gesprochen wird. Und mit ihm beginnt Gott dann ein Volk zu gründen, das ihm gehören soll und ihn in dieser gottlosen Welt repräsentieren soll. Und aus diesem Volk soll dann auch dieser Retter kommen. Ja, und so führt uns die Bibel immer weiter, von einer Person zur anderen. Es wird eine Hoffnung geweckt und dann, sagen wir so ein bisschen übertrieben gesagt, doch wieder enttäuscht. Nee, der ist nicht, aber lies weiter, der kommt noch. Und zeigt uns somit immer mehr diese Linie auf, aus der der Retter kommen soll. Ich fand es damals so eindrücklich, hier aus Düsslingen kommen Missionare, eine Familie Schlegel, die nach Papua-Neuguinea in so einen Bergstamm gegangen sind. Die hatten damals noch nie wirklich das Evangelium gehört. Ja, die hatten nur so einen blassen Schimmer mal von was Christlichem, aber sonst hatten die noch nie aus der Bibel gehört. Und als die da zum ersten Mal anfingen zu predigen, in diesem Bergstamm, da ging es diesen Menschen eben genau so. Die kannten die Bibel nicht und die haben wirklich von vorne angefangen. Und diese Leute, die waren dann jedes Mal enttäuscht, wenn sie gehört haben, oh nee, der ist auch nicht. Ja, wann kommt der endlich? Sind bei Isaak angekommen. Ist das? Nee. Bei Jakob? auch nicht. Dann Josef, Juda, nee, waren es auch nicht. Aber haben sich dann gefreut, als es dann zum Beispiel in dieser Zeit dann hieß, dass sie auf der richtigen Spur sind. Denn in 1. Mose 49 heißt es, dass der Retter eben von Juda abstammen soll. Okay, wir sind auf der richtigen Spur und haben da echt, ich habe so ein Stückchen mitgefiebert, wann ist es der endlich? Und da sehen wir aber schon genau, okay, die Leute, die können es definitiv nicht sein hier, Juda und seine Brüder, weil die haben dann den eigenen Bruder töten und verkaufen wollen, also waren definitiv keine Retter. Aber auch durch sie wollte Gott uns schon was zeigen. Nämlich, dass es einen Retter braucht, der eben nicht so ist wie die mit ihrem eigenen Bruder. Und auch durch diesen Bruder, den Josef, wollte Gott schon was über diesen Retter zeigen, der kommt, dass es ihm nämlich genauso geht wie dem Josef. Verachtet von den Brüdern, verraten von den eigenen und so weiter. Nachher wieder wie aus dem Gefängnis, wo er eigentlich schon fast tot war, auferstanden. All diese Dinge, also will er uns auch dadurch zeigen. Und dieses Volk kommt dann auch in die Sklaverei nach Ägypten, wovon sie ihr Gott dann auch wieder triumphal rettet, unter anderem durch ein fehlerloses Passahlamm. Genauso wie das so eine Vorschattung auf dieses eine Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. In der Zeit haben wir weiter gefragt, ja, ist es Mose? Nee, er stammt ja nicht von Juda ab, gell? Ist ja von Levi. Aber auch Mose zeigt viel als Vorschattung auf diesen fürbittenden Mittler des Volkes und diesen demütigen Führer von Gottes Volk. Ja, diesen guten Priester. Auch da schattet der Mose viel vor, wie dieser Retter sein wird. Und er gab ja dann das mosaische Gesetz, durch das niemals Sünden weggenommen werden können, sondern das vielmehr die Sünden aufzeigt, aber auch schon ganz vieles so typologisch voraus in Bildern andeutet. Nämlich, dass für Sünde was Fehlerloses geopfert werden muss, sterben muss, sein Blut darbringen muss, also sein Leben. All das zeigt ja dann schon das Gesetz mit all diesen Opfern und so weiter, wenn man manchmal dann, wenn wir mal ins dritte Buch Mose kommen, da hört ja dann bei vielen echtes Bibellesen immer auf, gell? Kommen bis 2. Mose und dann 3. Mose ist irgendwann Ende mit den ganzen Opfern und so. Ich hoffe, ihr haltet dann bis fürs nächste Mal durch und kommt auch wieder bis ins 4. Buch Mose, ja, wo Opfer um Opfer beschrieben wird. Ja, ist sicherlich für uns manchmal zäh, aber es beschreibt immer eine Facette, wie wird mal das wahre Opfer sein? Für was wird das alles sein? Beschreibt immer auch davon schon vorausschattend was. Und Mose zeigt auch, er muss ein guter Priester sein, dieser Messias, der für Gottes Volk einsteht. Aber was macht das Volk? Versagt völlig, kommt immer wieder unter Gottes Gericht, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Und auch da sehen wir schon, dieses Volk ist nicht dieses eigentliche Volk, das Gott wollte. Und wir sehen auch, dass es nicht dieses ganze Volk ist, das jetzt einfach, das er ja da erwählt hat, als sein Volk, mit dem er viel gezeigt hat, aber nicht dieses ganze Volk sind dann seine Kinder. Das sehen wir auch schon sehr deutlich in diesen ganzen Mosebüchern dann. Und auch später. Innerhalb des Volkes hat es aber trotzdem zu allen Zeiten immer so einen gläubigen Kern gegeben, die eben auf diesen Messias vertraut haben. Andere haben auf sich selber vertraut und versucht halt selber gerecht zu werden, oder andere, die haben sowieso waren permanent in Götzendienst oder so. Aber innerhalb dieses Volkes, und da haben dann immer mal wieder auch Heiden dazugehört, gab es dieses Volk, das auch Gottes Kinder war. Ja, nicht nur sein, sagen wir, äußerlich irdisches Volk, sondern die auch wirklich seine Kinder waren. Und auf den Messias vertraut haben. Einer davon, zum Beispiel der David. Bei ihm, da können wir dann wirklich so wieder groß fragen, ja, ist es er? Also da wird ja wieder eine Hoffnung geweckt. Am Anfang so ein toller König. Und er ist ja sogar noch von Juda, gell? Also er ist in der richtigen Linie. Aber auch später sehen wir, nee, ist halt wirklich ein Sünder, wie wir alle. Zeigt aber schon viel von dem wahren Messias voraus. Zum Beispiel, dass der ein großer König sein wird. Und auch diese Königreiche dann, die gehen dann durch die Sünde dahin, werden ins Exil geführt. Aber dann auch, wie damals in Ägypten, von Gott befreit. Aber leider ging es in der Gottlosigkeit dann weiter, wie auch die späteren Propheten zeigen. Nach diesen späteren Propheten sehen wir noch eine Rettung, die uns beschrieben wird. Und die ist dann im Neuen Testament durch den Herrn Jesus selber. Diese eine große Rettung, auf die die anderen dann immer hingedeutet haben. Wir haben da die Evangelien, die uns zeigen, wie diese Rettung, wie diese Erlösung jetzt vollbracht wird. Nach den Evangelien haben wir die Apostelgeschichte, wo gezeigt wird, wie diese Rettungsbotschaft sich jetzt überall hin ausbreitet. Nach der Apostelgeschichte die Briefe, in der Apostelgeschichte sehen wir dann noch, dass es jetzt auch stark zu den Heiden geht. Ja, nicht mehr so stark innerhalb Israels und nur so ab und zu mal Heiden, sondern jetzt geht's ganz stark raus in die ganze Welt zu den Heiden, weil jetzt ist das Eigentliche da, auf das andere immer nur hingedeutet hat. Und jetzt hat sich auch, sagen wir mal, die Definition des Volkes Gottes geändert. Jetzt zeigt Gott nicht mehr an einer bestimmten irdischen Nation sein Reich. Auch mit Macht und wirklich mit Prunk, wie damals eben das Königreich Israel war. Ja, mit einem prunkvollen Tempel und da war ja wirklich, Gott hat gezeigt, wer mir gehorcht, wer mein Volk ist, den segne ich. In dem Fall mal materiell. Das hat er ja wirklich gezeigt. Dass andere dann auch aufmerksam werden sollen. Bei Salomo war das ja, da kamen die von Afrika, die Könige und so, und haben sich das angeguckt und haben somit was von Gott gehört. Das war damals auch eine Missionsmethode Gottes, auch dieser Reichtum. Aber da ändert Gott jetzt seine Strategie und sieht in der weltweiten Gemeinde sein Reich. Und nicht mehr ein irdisches Reich, sondern ein geistliches, das eigentlich schon immer das Wahre war, aber er wollte das andere nutzen, um dazu hinzuführen. Und zu diesem Volk gehören jetzt auch nur noch die wahren Gläubigen aus Juden und aus Heiden. Also das sehen wir in der Apostelgeschichte, wie sich diese Erlösungsbotschaft jetzt ausbreitet. In den Briefen sehen wir dann noch, wie die Gemeinde jetzt in dieser Erlösung leben soll. Und dann bleibt uns nur noch die Offenbarung. Und da sehen wir, wie diese Erlösung jetzt auch noch vollendet wird. Bis zum Schluss, wenn wir dann wirklich in dieser neuen Schöpfung sind. Das ist also so in einem kurzen Überblick dieser große Inhalt der Bibel, wo es darum geht, wer ist Gott? Wer sind wir Menschen und wie kann das wirklich wieder zusammenkommen? Nur in dem einen, nur in Christus kommt das Ganze zusammen, auf den das alles schon hindeutet. Darauf zielt auch jedes einzelne biblische Buch ab und zeigt durch verschiedenste Facetten, zeigt uns einen Teil davon. In 1. Mose zeigt es durch viele verschiedene Familiendramen, zeigt es uns nach und nach das auf. Es zeigt es durch Wunder, durch Kämpfe, durch Prophetien, durch Poesie, auch durch Geschichtsschreibung, durch Stammbäume, durch Gesetze, Rituale, Visionen, Lehrbriefe, wird all das, so verschiedene Dinge, wird daraufhin auf diese Erlösungsbotschaft hingearbeitet. Also nicht wundern, wenn wir jetzt dann gleich im ersten Buch Mose uns eben diese Botschaft anschauen, ja, diese Erlösungsbotschaft, und wenn es dann um Christus geht, auch im ersten Buch Mose.